Also ich empfehle eine vegane Ernährung grundsätzlich niemandem mehr. Ich warne mit Nachdruck in kritischen Lebensphasen davor und ich empfehle sie in keiner Lebensphase. Warum? Weil es zum einen keine gesundheitliche oder ökologische Begründung dafür gäbe, warum ein hundertprozentiger Verzicht auf alle tierischen Produkte eine bessere Idee wäre, wie zum Beispiel eine 90% pflanzliche mit 10% oder 15% tierischen Produkten. Und es gibt uns eben diese Sicherheit, dass all diese potenziellen UGFs, die wir in tierischen Produkten finden, zugeführt werden. Das heißt, es gibt gesundheitliche sehr viele Gründe für eine pflanzenbetonte Ernährungsweise und einen gewissen Anteil, einen moderaten Anteil an hochwertigen tierischen Lebensmitteln.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin.
Seit wann gibt es eigentlich die vegane Ernährung und aus welcher Intention heraus hat sie sich denn eigentlich begründet? Warum ist diese besondere Ernährungsform für manche Menschen ungeeignet? Wieso müssen wir auf bestimmte Nährstoffe achten und was haben unsere Gene damit zu tun? All das klären wir in der ersten Folge dieser Doppelfolge mit meinem Gast. Und heute ist Nico Rittenau nochmal bei mir im Podcast. Nico ist Ernährungswissenschaftler und mehrfacher Bestsellerautor und hat einen spannenden Mantel hinter sich. Vom Aushängeschild der veganen Ernährung bis hin zum Landwirt. Und das sollten wir uns einmal genauer anschauen. Das Tolle für dich, in dieser Folge sind ganz viele praktische Tipps mit dabei. Wir klären mit Nico, ob Bluttestungen auf Nährstoffe sinnvoll sind und ob du herausfinden kannst über deine Gene, ob die vegane Ernährung für dich gut ist oder nicht.
Nico, was mich interessieren würde, wenn jetzt bei dir eine ganz eng stehende Person aus der Familie auf dich zutritt und sagt, Nico, ist mir egal, Geld spielt keine Rolle, was soll ich testen, damit ich rausfinde, wie ich mich ernähren soll? Hast du da Empfehlungen? Also was würdest du demjenigen raten? Gibt es für dich Parameter, die du testen würdest vorab vor einer Ernährungsumstellung?
Also egal ob nahestehend oder nicht nahestehend und auch wirklich egal, wie viel Geld mir eine Person bieten würde.
Das war mehr, die Testungen sind ja teuer, darauf war es bezogen. Nicht, dass du bezahlt hast, okay, sorry.
Worauf ich hinaus wollte ist, ich würde in jedem Fall immer sagen, bitte geh nicht zu mir, sondern schau, wer da wirklich ein Spezialist in dem Thema ist. Weil, wie du siehst, ich weiß ein bisschen was dazu, ich habe mich eingelesen, aber ich bin vor allem, was die Diagnostik angeht, viel zu wenig in dem Thema drin. Alleine schon per se, was sie an widersprüchlichen Daten allein zur Allergietestung gesehen habe oder auch viele dieser Atemtests, die gemacht werden, das scheint mir so viel komplexer als dieses, hey, hier, mach einen Atemtest und dann nimmst du diese und jene Stoffe davor und dann weißt du, ob du zum Beispiel Unverträglichkeit XY hast. Das heißt, ich bin da überhaupt kein Profi drin und würde sagen, bitte nimm das Geld und such den wirklichen Experten in dem Bereich. Was ich aber sagen kann, ich kann zumindest ein paar Hinweise geben, was nicht wirklich sinnvoll ist und wo man sich zumindest ein bisschen Geld sparen kann. Zum einen für die allermeisten Nährstofftests. Vielleicht auch ein wichtiger Punkt, auch eine sehr interessante Erkenntnis der letzten Jahre. Die Nährstoffversorgung hat einen Einfluss auf die Verträglichkeit von Lebensmitteln. Ganz krasses Konzept. Wir sehen beispielsweise, eine der vermuteten Gründe, warum Lebensmittelunverträglichkeiten zunehmen, ist die sinkende Menge an gewissen Fetten, an gewissen Fettsäuren. Arachidonsäure wäre eine, aber auch weitere sind da im Gespräch, die in der traditionellen menschlichen Ernährung seit jeher in großer Menge zugeführt wurden und die eine immunmodulierende Wirkung haben. Das wurde zumindest in vitro und in vivo im Tiermodell bei einigen gezeigt. Und dass die schrittweise Reduktion, weil wo steckt viel Arachidonsäure drin? Primär in Innereien und in Eiern. Beides Lebensmittel, also Innereien möchte kulinarisch kaum noch jemand essen und Eier wurden aufgrund der etwas zu undifferenzierten Cholesterinhysterie so sehr verteufelt, dass Leute kaum noch Eier essen. Und wenn, dann essen sie mehr das Eiweiß, weil sie gehört haben, der Dotter ist das Schlechte mit Cholesterin, aber der Dotter wäre natürlich das nährstoffreichere Teil. Wir eine so viel geringere Arachidonsäurezufuhr haben und daraus eventuell sich eine Verdauungsproblematik entwickeln könnte und das ist einmal primär nur also nur auf prinzipieller Ebene plausibel, wenn wir uns die In-vitro- und In-vivo-Daten angucken. Interessanterweise sehen wir aber, auch wenn nichts anderes umgestellt wird, und das ist wiederum anekdotisch, aber halt hundertfach wiederholt, alleine wenn die Leute nur wieder Eier essen, 2-3 Eier am Tag, zu einer ansonsten unveränderten Pflanzenernährung, ihre Verdauung wird besser. Und ihre Verdauung dürfte nicht besser werden, wenn es nur darum geht, was du nicht isst. Weil du isst weiterhin die Dinge, die du davor nicht vertragen hast, plötzlich vertragst du sie wieder. Seltsam. Ein paar Leute brauchen noch höhere Aridonsäurezufuhren. Manche werden erst beim Umstellen auch wirklich Mischkost besser, weil vielleicht auch noch andere Nährstoffe mitspielen. Wir wissen auch, dass gewisse B-Vitamine hier eine Rolle spielen. Manche von denen ebenfalls in großer Menge nur in Tierprodukten vorkommen. Das heißt, worauf ich noch möchte, Nährstofftests bringen leider wenig. Aber eine Nährstoffoptimierung sollte der erste Schritt sein. Was ich damit meine ist, es gibt ein paar Nährstoffe. Vitamin D mag so einer sein mit einem 25 OHD. Eisen mag so einer sein mit einem Ferritinwert plus der ganzen Gruppe an anderen Eisenbiomarkern vom löslichen Ferritinrezeptor und andere. B12 über Holotranscobalamin und Methylmalonsäure mag so einer sein. Also gewisse Nährstoffe können wir relativ gut im Blut messen. Messen können wir sie immer. Gewisse Nährstoffe korrelieren ganz gut mit dem Versorgungsstatus, so muss man sagen. Die allermeisten können wir zwar messen, sie korrelieren aber nicht sehr gut mit dem Versorgungsstatus. Deswegen die allermeisten Bluttests für die Nährstoffstatusbestimmung rausgeschmissenes Geld sind. Ich bin überhaupt niemand, der nicht sagt, Bluttests sind nicht super. Also du bist Mediziner, du kennst ganz viele Bluttests, die sehr viel Aussagekraft zu unterschiedlichsten Situationen haben. Aber die Menge an Zink in deinem Blut, die weit weniger als 1% deines gesamten Körperzinks ausmacht, korreliert nicht sehr stark mit der Zinkversorgung in deinem System. Wenn du es einmal schaffst, einen Zinkmangel im Blut nachzuweisen, Alter, dann bist du schon wirklich kurz vor knapp. Dann, das ist wirklich 5 nach 12 schon. Egal wie wenig Kalzium du in der Ernährung hast, solange du noch gewisse Kalziumreserven in deinen Knochen hast, wird der Organismus den Kalziumwert im Blut halbwegs stabil halten. Aber halt auf Kosten deiner Knochengesundheit. Man hört die ganze Zeit, ja schau, die Veganer haben keine schlechteren Kalzium-Serum-Werte wie die Mischköstler, ist ja alles super. Ja, und dann 10 Jahre später kommen wir drauf, ja, aber die Knochengesundheit ist richtig schlecht von ihnen. Und so weiter und so weiter. Das heißt, so leid es mir auch tut, es gibt natürlich invasivere Methoden, man kann Muskelbiopsien nehmen, dies und jenes. Aber wenn ich jetzt so als Privatperson wissen möchte, wie bin ich versorgt, ist aus meiner Sicht Status quo heute der günstigere, effektivere Weg zu sagen, was haben wir in den letzten 150 Jahren über Ernährung gelernt, was sollte ich essen, plus eventuell, wenn ich restriktiv esse, was sollte ich supplementieren, um eine Nährstoffbedarfsdeckung zu erreichen? Und dann mache ich das und die Chance, wenn ich ein bisschen Sicherheitspuffer einbaue, ist, dann geht in Richtung 100%, dass meine Nährstoffversorgung dann gut sein wird. Und so hat sich der Mensch im Laufe der Evolution entwickelt, ohne ein einziges Mal sein Blut zu testen. Bluttests für den Nährstoffstatus haben ja nur deswegen so viel Interesse geweckt, weil wir sehen, Menschen werden im Schnitt mit westlicher Ernährung eher kränker. Und Menschen wollen sich natürlich an gewissen diagnostischen Verfahren festhalten. Wenn es heißt, schau, guck, dein Blutbild sagt, du hast zu wenig B6 oder zu viel B6 oder die Aminosäure ist zu gering. Aber das alles lässt sich so wenig reproduzieren. Wir sehen zum Beispiel in der Epic Oxford Study, das wird mir auch oft fälschlicherweise angekreidet, wir sehen, dass die Zufuhr gewisser Aminosäuren bei den Veganern viel schlechter ausfällt im Vergleich zu den Mischköstlern. Wir sehen aber teilweise bei den Veganern höhere Serumwerte im Vergleich zu den Mischköstlern bei gewissen Aminosäuren. Wenn man jetzt komplett undifferenziert draufblickt und sagt, ja, siehst du, offensichtlich kompensieren die das irgendwas so. Na, nicht unbedingt, weil was man aus meiner Sicht da eher sieht, ist, dass gewisse Aminosäuren aus Geweben gelöst werden, um zumindest jene Versorgungssicherheiten sicherzustellen, die am wichtigsten sind. So wie wir auch, wenn du jemanden Mangel ernährst, plötzlich auch höhere Aminosäurewerte im Blut siehst, weil Muskelabbau stattfindet. Oder du teilweise höhere B12-Werte siehst bei einer Person, die Leberkrebs hat, weil Lebergewebe zerstört wird und dann natürlich mehr B12 aus der Leber ins Blut tritt. Und wenn man aber nicht das Gesamtverständnis über die Materie hat, sagt man, na siehst du, die Spiegel sind ja in Ordnung. Die sind vielleicht sogar höher. Es ist sogar gut, wenig Protein zu essen. Und das ist ein falscher Rückschluss. Das heißt, ich würde eben sagen, bitte spart euch das Geld für Bluttests. Optimiert eure Ernährung und wenn ihr euch restriktiv ernährt, sprich, wenn ihr irgendwelche Lebensmittelgruppen, tierisch wie pflanzlich, rausstreicht, supplementiert es adäquat und entsprechend.
Wenn ich da noch einen kleinen Einschub mache, das sehe ich tatsächlich ein kleines bisschen anders, beziehungsweise deine Aussage würde ich sagen, die stimmt für Gesunde, wenn du darmkrank bist, gerade bei der Dünndarmfehlbesiedlung, das sind Bakterien, die im Dünndarm sitzen, die scheinen dir die Nährstoffaufnahme zum Teil extremst zu erschweren.
Total, das ist gar kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Was ich hier meinte ist, wenn du in den Blut, Entschuldige, gut, dass du es nochmal ansprichst, weil unsere Position hat hier aus meiner Sicht gar keinen Widerspruch. Denn wenn du durch zum Beispiel eine Krankheit wie SIBO, die ja nicht nur, also wo du selbst bei einer adäquaten Nährstoffzufuhr potenziell Mängel erleiden kannst, dann natürlich siehst du das im Blutbild, weil er schon so ausgeprägt ist. Was ich meine ist, die meisten Leute, die sich jetzt nicht entweder aufgrund einer Krankheit oder aufgrund einer so restriktiven Ernährung so mangelhaft ernähren, werden ihren unzureichenden Nährstoffstatus im Blut nicht feststellen können. Also was du sagst, ist vollkommen richtig, wenn der Status so stark reduziert ist, dass man es im Blut sieht. Erstens sieht man den Mangel dann und das sehen wir auch durch die Bank und dann kann ich auch durch eine höhere Zufuhr der Nährstoffe sehen, hey cool, er steigt. Das Problem ist nur, wenn man das quasi auf einem Kontinuum sieht, hier ist vielleicht der Bereich, der akut gesundheitlich problematisch ist. Das können wir definitiv testen. Das wäre auch der Bereich, wo zum Beispiel ein SIBO dazu führen könnte, dass der Nährstoffstatus so eingeschränkt ist. Und dann geht es eben in Richtung, okay, das ist eine Versorgung, die jetzt akut keine Probleme macht, aber gewisse Stoffwechselprozesse beeinträchtigt, sodass zumindest meine langfristige Gesunderhaltung reduziert ist. Und in diesem Graubereich werden wir in vielen Fällen im Bluttest nicht sehen. Und dann haben wir eine Optimalversorgung, wo wir zum Teil gar keine so großen Unterschiede im Blutbild sehen, aber zum Beispiel, wenn wir eine Muskelbiopsie nehmen, sehen, die Veganer haben viel weniger Zink, viel weniger Kreatin etc., obwohl ihre Blutwerte vergleichbar ausfallen. Also ich hoffe, dass ich es jetzt ein bisschen noch besser in den Kontext gepackt habe. Ich bin definitiv der Meinung, dass wenn eine Sorge besteht auf eine Krankheit, dass man A, dass Nährstofftests valide sein können. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, was ist mein Rückschluss darauf? Denn wenn ihr jetzt sagt, ihr habt zum Beispiel einen schlechten Nährstoffstatus und die Problematik ist aber eine Dünndarmfehlbesiedlung, ist natürlich eine Verbesserung alleine meiner Nährstoffzufuhr noch nicht die Lösung. Und das heißt, klar, es kann, und auch hier bist du mehr der Experte, ich glaube, es gibt sinnvollere diagnostische Verfahren, eine Dünndarmfehlbesiedlung sozusagen mit relativer Sicherheit zu diagnostizieren, als von einem schlechten Nährstoffstatus zu raten, dass es auch ein SIBO sein könnte. Und wenn ich aber die SIBO-Diagnostik habe, ist mir eigentlich nicht so wichtig, noch 300 Euro für Nährstoffstatusbestimmung auszugeben, weil es ist davon auszugehen, dass der Nährstoffstatus schlecht ist und ich zumindest temporär etwas höher zuführen oder supplementieren möchte und dann das SIBO-Problem, die Dünndarmfehlbesiedlung korrigiere und dann in Summe eben hoffentlich wieder die Lebensqualität erhalte, die ich haben möchte. Ich hoffe, das bringt meinen Punkt besser zum Ausdruck.
Okay, wir wissen, Nährstofftestung finde ich sehr spannend, deinen Punkt. Hast du eine Testung, die du empfehlen würdest, um rauszukriegen, ist man jetzt eher für den Veganismus geeignet oder nicht? Oder würdest du sagen, das macht generell keinen Sinn, weil wir sollten uns lieber vegetarisch ernähren?
Mhm. Also nach meinem Kenntnisstand gibt es keinen Test und ich wüsste auch, wenn ich jetzt versuche, mir jetzt vorzustellen, wie so ein Test aussehen könnte, wüsste ich auch nicht, wie man das testen könnte. Im Sinne von, ja, es gibt gewisse genetische Unterschiede und die könnte man testen, wobei wir noch nicht alle Gene mit Einfluss auf die Nährstoffsynthese natürlich kennen. Das heißt, da würden wir sicherlich noch vieles verpassen. Wir können eine Mikrobiota, also eine Darmflora-Untersuchung machen, eine Stuhlprobe-Untersuchung machen, werden da auch gewisse Rückschlüsse daraus ziehen können. Aber so wirklich eine Eignung oder Nicht-Eignung können wir daraus nicht führen. Aus meiner Sicht, mit dem heutigen Status quo, also ich empfehle eine vegane Ernährung grundsätzlich niemandem mehr. Ich warne mit Nachdruck in kritischen Lebensphasen davor und ich empfehle sie in keiner Lebensphase. Warum? Weil es zum einen keine gesundheitliche oder ökologische Begründung dafür gäbe, warum ein 100%iger Verzicht auf alle tierischen Produkte eine bessere Idee wäre, wie zum Beispiel eine 90% pflanzliche mit 10% oder 15% tierischen Produkten. Das ist ökologisch gesehen in vielen Fällen sinnvoller, weil Tiere Nährstoffe oder Pflanzen verwerten können, Pflanzenteile verwerten können, die wir nicht verwerten können und viele andere Gründe. Und es gibt uns eben diese Sicherheit, dass all diese potenziellen UGFs, die wir in tierischen Produkten finden, zugeführt werden. Das heißt, es gibt gesundheitliche sehr viele Gründe für eine pflanzenbetonte Ernährungsweise und einen gewissen Anteil an moderaten Anteil an hochwertigen tierischen Lebensmitteln. Die ethische Überlegung ist natürlich etwas, was auch diese 10-15% tierischen Produkte eventuell ausschließen könnten. Aber hier sehe ich zum einen halt, zumindest unter den aktuellen Rahmenbedingungen, zu viele Möglichkeiten, ethisch vertretbare tierische Produkte zu bekommen in dieser Menge, wenn man es sich leisten kann oder wenn man gewillt ist, genügend Zeit zu investieren, im Sinne von, dass man bei Lebensmittelmärkten, bei Too Good To Go oder so weiter mitmacht, um zu gucken, okay, das würde jetzt weggeworfen werden, dann kann ich es eigentlich auch essen. Das heißt, ich sehe da eben auch nicht wirklich eine ethische Komponente, ich sehe keine gesundheitliche und ich sehe keine ökologische in diesem Kontext. Und daher ist meine Empfehlung, eine pflanzenbetonte Mischkost grundsätzlich. Was es die Mischkost genau bedeutet, kann gerne individuell sehr unterschiedlich sein und wird von vielen anderen Parametern abhängen. Natürlich ist mir aber klar, dass viele Leute sagen, ist mir egal, was du sagst, ich ernähre mich vegan, und das heißt weiterhin natürlich, möchte ich darüber aufklären, wie man zumindest vegan das Risiko so gering wie möglich halten kann, weil da kann man natürlich sehr viel machen, aber es darf nicht der falsche Eindruck entstehen, dass ich mittlerweile wirklich für irgendeine Person eine vegane Ernährung empfehle, weil es ja vor allem auch, also ich, wenn wir zwar miteinander sprechen und du fragst, welche Ernährung empfiehlst du mir, also dir, dann fragst du mich ja das, welche Ernährung ist gut für mich? Und nicht was, wenn du fragen würdest, hey, welche Ernährung empfiehlst du mir, die möglichst wenig Schaden bei anderen anrichtet, ist das eine ganz andere Antwort. Also du fragst, was ist denn für mich das Beste? Und die meisten fragen mich aber in dem Kontext, was ist für mich das Beste? Und da ist aus meiner Sicht mittlerweile leider, ich wünschte, es wäre so viel besser für mich, wenn vegan das Gesündeste wäre, wenn es das einzig Gesünde wäre. Ich wäre weiterhin der Posterboy der veganen Bewegung, würde weiterhin mehr Bücher machen, hätte Firmen-Sponsorings, das wäre so viel einfacher. Aber es ist es leider nicht. Und zurück zu den Gentests. Also ich fürchte, sowohl Gentests als auch Mikrobiomtests können das nicht wirklich voraussagen. Was sie aber voraussagen können, ist zum einen beispielsweise die Eignung für eine ballaststoffreiche Ernährung, quasi ob wir, das wäre zum Beispiel spannend, wenn eine Person sagt, ich ernähre mich jetzt typisch westlich mischköstlich. Und ich verstehe, das ist vielleicht nicht die allerbeste Idee auf Dauer. Und ich möchte meine Ernährung ändern. Und auch hier bin ich nicht genügend Experte, um zu wissen, welche Tests wir bestimmen sollten und wie wir die interpretieren. Aber ich weiß, es gibt zumindest die Tests, wo wir eben anhand der Stuhlproben sagen können, wie divers die Darmflora ist und ob wir quasi direkt die Ballaststoffzufuhr erhöhen können oder eben, ob wir über den Umweg der probiotischen Lebensmittel, vielleicht der Probiotika-Supplements, zuerst quasi, wenn man es so vereinfacht sagen möchte, einen Darmaufbau machen möchte. Das wäre zum Beispiel etwas, was man definitiv machen kann. Weiter darüber hinaus. Ich kann natürlich, klar, indirekt gewisse Dinge messen, aber auch hier wäre ich sehr vorsichtig. Ich kann natürlich zum Beispiel meinen Kreatinstatus messen. Und darüber, wenn ich jetzt 10 Leute habe und ich setze die alle auf eine fleischfreie oder tierproduktfreie Ernährung und ich gucke mir ihre Kreatinspiegel an, dann habe ich natürlich indirekt eine gewisse Aussagekraft darüber, wie gut ihre Kreatineigensynthese ist, weil sie ja kein Kreatin von außen zuführen. Und das heißt, jegliches Kreatin, was ich finde, ist endogen synthetisiert. Das Problem ist nur, dass die Blutwerte erneut nicht stark mit den Muskelbiopsien korrelieren. Das heißt, die müsste eine Muskelbiopsie nehmen, um wirklich zu sehen, wie die Werte sich unterscheiden. Das heißt, auch hier würde ich sagen, lass uns doch bitte, bis wir es besser wissen, vielleicht haben wir irgendwann mal eine Methode, es zu wissen, aber lass uns bis dahin einfach eine Grundversorgung an jenen Nährstoffen sicherstellen, die wir schon kennen aus tierischen Produkten. Lass uns eine gewisse Menge an möglichst ethischen tierischen Produkten in die Ernährung inkludieren, um uns und Nachfolgegenerationen möglichst große Sicherheit zu geben, und lass uns aber, während wir das machen, das nicht als Ausrede benutzen, um uns nicht weiter um Tierrechte zu bemühen und zu sagen, ja, aber ich brauche das ja, deswegen ist es völlig egal. Das würde uns, gab es ja in der Vergangenheit auch im menschlichen Kontext immer wieder, das darf es natürlich nicht sein, aber ich glaube, der veganen Bewegung und der tierethischen Position ist mehr geholfen, wenn wir die Unzulänglichkeit der veganen Ernährung für den Moment erkennen und akzeptieren und von darauf aufbauend versuchen, Lösungswege zu finden und auch diese ehrlich zu kommunizieren, weil ich glaube, nichts ist schlechter für die tierethischen Anliegen der veganen Bewegung als eine überzeugte vegane Person, die das altruistisch, tierethisch gemacht hat, dann schwer krank wurde, jetzt Carnivore ist und einen YouTube-Channel macht und die ganze Zeit darüber spricht, wie schlecht Veganismus ist. Und das passiert nicht einmal, das passiert hundertfach.
Ja, und so.
Ja, aber ich fürchte, also wirklich einen Test gibt's nicht, und ich sehe eben, wenn du es wirklich vereinfachen möchtest, ich sehe keine Blutgruppe, Gengruppe, was auch immer, die für eine vegane Ernährung, also für eine rein tierproduktfreie Ernährung geschaffen ist. Warum? Gab es auch noch nie in der Geschichte. Würden wir jetzt eine Gruppe, die groß genug ist, in die Wildbahn schicken und sagen, alle Tiere nehmen wir weg und jetzt ernährt euch von dem, was da ist, dann würden sehr viele wegsterben, und vielleicht würden wir es schaffen, einen evolutiven Druck aufzubauen, der groß genug ist, dass sich hier über einige Generationen, wir sprechen über viele, viele, viele Generationen, eine Anpassung stattfinden könnte, die dazu führt, dass es quasi den veganen Phänotyp gibt, halte ich aber für ethisch hochproblematisch. Ob die Blutgruppendiät, ich habe das, wie ich das erste Mal gehört habe, sofort belächelt, weil es mir ein bisschen zu einfach erschien. Es gab dann auch von einigen Fachgesellschaften auch sehr abwertende Positionspapiere, die auch gesagt haben, was Dr. D'Adamo sagt, ist kompletter Unsinn. Deswegen war das lange Zeit, auch ohne mich wirklich im Detail damit zu beschäftigen, meine Position. Bin mittlerweile ein bisschen vorsichtiger, mich vermeintlich alternativen Konzepten völlig zu verschließen, weil es keine vermeintliche Evidenz dafür gibt, und das ist korrekt, dass es die wahrscheinlich nicht gibt. Es gibt aber auch keine wirkliche Evidenz dagegen, und ein Fehlen von Evidenz ist nicht unbedingt fehlende Evidenz im Langfristigen. Das öffnet natürlich Tür und Tor für jeden Schwurbler, der sagt, ja, das hat jetzt noch keiner bewiesen, dass es nicht so ist. Aber was ich sagen möchte ist, ich glaube, gerade in so einem unzureichend erforschten Gebiet wie der Ernährungswissenschaft sind Erfahrungswerte und anekdotisches Wissen als etwas anders zu werten als vielleicht in härteren Naturwissenschaften, wo viel mehr schon klar ist. Oder auch in der Medizin, wo man, glaube ich, auch deutlich besser sagen kann, so in, was du so stehst. Aber ich würde sagen, bis auf Weiteres bleibt meine Position, Homöopathie enthält keinen Wirkstoff und kein Wirkstoff kann keinen Effekt haben, über den Placebo-Effekt hinaus. Aber vielleicht haben wir irgendwann mal anderes. Aber ich glaube, da ist es ein bisschen klarer, als zu sagen, die Blutgruppendiät ist auf jeden Fall Blödsinn. Nee, weil die Blutgruppe hat natürlich schon eine gewisse, also man kann, und ich kenne nicht alle Details, aber man kann gewisse Rückschlüsse von der Blutgruppe auf die Ahnengruppe, auf deine Genetik schon grundsätzlich schließen, weil die unterschiedlichen Blutgruppen in unterschiedlichen Zeiten entstanden. Und das heißt, wir können da schon versuchen, gewisse Rückschlüsse zu ziehen. Und beispielsweise Leute mit Blutgruppe 0, die nach meinem Verständnis einer der Blutgruppen, die im früheren menschlichen Geschichte entstanden ist, sind vielleicht wirklich Leute, und das ist zum Beispiel ein Punkt, den Dr. Dadamo macht, Leute, die wirklich besonders schlecht auf eine pflanzenbetonte, getreidehaltige Kost eingestellt sind. Naja, vielleicht, weil sie halt noch überwiegend genetisch, nährstoffbedarfstechnisch im Paläolithikum stecken. Natürlich haben sie nicht die Genetik eines Altsteinzeitmenschen insgesamt, aber vielleicht in einigen Aspekten, und vielleicht ist das wirklich bei Menschen mit einer anderen Blutgruppe besser. Also ich erwische mich da selber, wenn ich zurückblicke, war schon sehr oft sehr ignorant gegenüber allem, was mein damals wissenschaftliches Weltbild quasi hinterfragt hat. Und heute würde ich das nicht mehr sagen. Nicht, weil ich ein Schwurbler geworden bin, sondern weil ich eben verstehe, dass die Wissenschaft auch eine Ideologie sein kann, wenn du sie nicht differenziert betrachtest.
Absolut. Vielleicht eine der letzten Fragen. Wieso hast du dich für die Eier oder beziehungsweise das die Huhnlandwirtschaft entschieden? Und würdest du auch quasi andere Tiere theoretisch noch mithalten? Oder was waren da deine Beweggründe dafür, dich gerade für dieses Tier und für die Eier zu entscheiden?
Ja, sehr gute Frage. Ich versuche nicht zu lange auszuholen, aber du bist, glaube ich, der Erste, der das so gestellt hat. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, dazu noch zu wenig gesagt habe. Vielleicht meine grundsätzliche Motivation damals war begründet einerseits, dass ich sehe, dass mit Ausnahme von Innereien in vielen Aspekten Eier die höchste Nährstoffdichte aufweisen und auch das kompletteste Nährstoffspektrum aufweisen. Weil es im Gegensatz zu der Muttermilch ja wirklich ein Leben von der Entstehung aus versorgen muss und nicht erst nach der Geburt. Und vor allem gewisse kritische Nährstoffe wie Cholin, Arachidonsäure mit Ausnahme von Leber am meisten in Eiern drinsteckt. Eier außerdem, man kennt es ja, die biologische Wertigkeit wurde ja zum Teil am Ei gemessen, quasi ein Ei mit der biologischen Wertigkeit 100 und alles andere darunter. Also wir haben auch ein sehr hochwertiges Protein. Wir haben, wenn wir die Eierschale trocknen und vermahlen, auch eine kleine Kollagenquelle aufgrund der innenliegenden Kollagenschicht. Wir haben eine sehr gute Kalziumquelle, die aus meiner Sicht deutlich ethischer ist, als es Milchprodukte in den meisten Fällen sind. Das ist einfach in Summe, es ist ein günstiges, leicht verfügbares, extrem nährstoffdiverses Produkt. Und der zweite Punkt war, man kann es im Gegensatz zu vielen anderen Tierprodukten sehr leicht verstecken. Im Sinne von, die meisten vegan lebenden Menschen haben entweder kulinarisch oder zumindest emotional eine ziemlich starke Abneigung gegen Tierprodukte. Und mir geht es zum Beispiel auch so, ich mag Eier überhaupt nicht vom Geschmack her. Ich esse sie täglich, mehrmals, aber ich mag den Geschmack überhaupt nicht und der Gedanke ekelt mich. Und jetzt können wir sagen, ja, offensichtlich ist der Körper dagegen. Nee, mein Körper ist nur zu dumm, mir zu zeigen, was ich brauche, aus meiner Sicht. Weil ich habe es, wie ein kleines Kind war, auch sehr gerne gegessen. Dann ist irgendwas passiert und seitdem bin ich einfach sehr heikler Esser. Und Eier kannst du in Teige reingeben. Du kannst sie, was ich im Moment mache, ich hau mir das Ei, den Eidotter mit gefrorenen Früchten, ein bisschen Proteinpulver in einen Shake, merkt man überhaupt nicht. Man kann das Eiweiß dann in Pancakes verpacken und so weiter. Das heißt, Leute können es essen, selbst wenn sie sehr heikle Esser sind oder das Produkt eigentlich nicht essen wollen. Das sind zwei Punkte, die ich heute noch genauso sehe. Den dritten Punkt sehe ich nur noch zum Teil so. Der dritte Punkt war, ich habe auch natürlich, weil ich kam damals ja auch aus der veganen Denkweise immer noch heraus und bin da natürlich immer noch auch sehr verhaftet, weil ich mir überlegt habe, okay, welche tierischen Produkte kann man denn möglichst am ethischsten erzeugen? Und da war mir klar, okay, Milchprodukte werden es wahrscheinlich nicht sein, weil du nur dann relevante Mengen an Milch quasi von der Kuh nehmen kannst, wenn das Kalb geschlachtet wird, weil sonst nimmt das Kalb die Milch. Das heißt, du hast einmal zwangsweise eine Fleischproduktion dabei und man könnte argumentieren, dass es vielleicht auch eine andere ethische Bewertung ist, ob du jetzt ein Kalb oder eine ausgewachsene Kuh schlachtest. Was ich nicht sage, dass es so ist, im menschlichen Kontext würden wir wahrscheinlich sagen, ein 90-Jähriger und ein 3-Jähriger, die haben unterschiedliche Lebenszeiten vor sich und entsprechend ist es vielleicht ethisch zu bewerten, wenn ich einen 5-Jährigen oder 90-Jährigen aus dem brennenden Haus retten kann und ich kann nur einen retten, vermutlich würde ich mich für den 5-Jährigen entscheiden. Ob das jetzt beim Tier auch so funktioniert, sei dahingestellt, aber vielleicht ist es ein Unterschied. Das heißt, du hast eigentlich bei Milch zwangsweise die Fleischthematik dabei und nach meinem eingeschränkten, sowohl literarischen als auch einfach beobachteten Verständnis scheinen mir Kühe deutlich intelligenter und komplexer zu sein, als es Hühner sind, nach meinem eingeschränkten menschlichen Blick. Und daher glaube ich zu wissen, dass die Kuh in der klassischen Haltung auch mehr leidet. Und natürlich, und auch das, da merkst du schon, ich komme sehr ins Wanken, weil da vieles davon damals für mich sehr plausibel war, mittlerweile auch ein bisschen schwammiger geworden ist. Ich natürlich damals auch der Meinung war, na guck, wir haben seit Menschengedenken Fleisch und Eier gegessen. Milchprodukte kamen eigentlich erst im Rahmen des Neolithikums, im Überbau, vom Übergang vom Jäger und Sammler zum Ackerbauern dazu. Das heißt, das scheint mir jetzt nicht unbedingt ein essentielles Lebensmittel zu sein. Andererseits muss man natürlich sagen, naja, es sind halt trotzdem 14.000 Jahre seitdem vergangen und viele Kalziumquellen von damals gibt es heute nicht mehr. Das heißt, das Argument ist vielleicht heute nicht mehr so stark. Aber das waren so die drei Eckpfeiler, dass ich gesagt habe, okay, Milchprodukte und natürlich damit auch Fleisch, weil für mich damals, und das sehe ich heute ganz anders, für mich damals der Tod eines Lebewesens das ethisch größte No-Go war. Also für mich war klar, Tod und Lebensmittel, haha, schließt sich auch vom Namen aus, Leben und Tod, aber schloss sich für mich einfach auf. Für mir klar, es können nur vegetarische Produkte ethisch überhaupt vertretbar sein. Mir war damals aber leider auch schon klar, dass es für gewisse Personen, und das sehen wir auch jetzt, bewahrheitet sich mehr und mehr, also für viele Personen haben die Eier genügt. Manche haben erst eine wirklich komplette Remission erfahren, als sie auch wieder uneingeschränkt mischköstlich gegessen haben. Das ist mal vorweggenommen. Aber das war für mich damals der Grund. Heutzutage, auch mit der landwirtschaftlichen Ausbildung und auch den eigenen Mobilstellen im Blick, sehe ich den Tod absolut nicht mehr als das größte ethisch zu vermeidende, sondern sehe die Lebenszeit und alles, was darin basiert und die Art des Todes mit allem, was daran hängt und natürlich auch die Hinterbliebenen, die beim Menschen natürlich eine ganz andere Bindung haben als bei den Hühnern. Merke ich es, irgendein Huhn ist schwach, alle Hühner gehen drauf und töten es und essen es. Also da ist einfach eine andere Bindung da. Und auch hier, also ich war so erstaunt, man wirft ja vielen Mischköstlern vor, dass sie Menschen quasi wie Dinge behandeln und ihnen quasi gar keinen Wert zu messen. Und das ist natürlich in die andere Richtung ein Problem. Aber ich habe mich dabei erwischt, wie ich trotz aller vermeintlichen, reflektierten Auffassung so sehr zum Beispiel Hühner vermenschlicht habe und mir einfach Hühner zeigten, nee, so ticken wir einfach nicht. Vergiss es. So. Und daher ich eben bei den Hühnern auch eine andere Wahrnehmung habe. Und vielleicht ist es auch eine Sache der Säugetiere im Vergleich zu jenen, die Eier legen, weil natürlich auch die Familienbindung eine andere ist. Die meisten Tiere legen Eier und man kennt es bei Schildkröten. Die legen Eier, gehen weg. Die Schildkröten schlüpfen und haben niemals Kontakt zu ihrer Mutter, werden niemals irgendwie einen Bezug zu einem Familienverbund haben. Und wir haben aber oft eben dieses, ja, aber vielleicht ist das Schwesterhuhn und vielleicht ist das der beste Freund von ihm. So funktionieren Hühner nicht. Ich sehe das. Die Gruppen sind dynamisch. Heute sind die einen, weil man sieht ja teilweise, also wenn das jetzt eine Zehntausender Herde ist, alle Lohmann Brown, die schauen alle gleich aus. Aber in den Rassehühnerherden oder auch in den gemischten Hühnerherden sieht man ja die unterschiedlichen Individuen schon. Und man sieht, diese Gruppen sind dynamisch und die eine Gruppe, die man heute sieht, hackt sich zum Teil am nächsten Tag tot. Und die Hühner haben alles. Sie haben die besten Auslauf, sie haben das beste Futter, aber es liegt in dem Naturell, dass sie so eine aggressive Hackordnung haben, dass sie sich gegenseitig verletzen. Und die Männchen sind so rabiat, dass sie, wenn du wirklich nicht eine perfekte Balance an Männchen zu Weibchen hast, und das ist übrigens ungefähr 15 zu 1, das heißt 95% der Männchen in der freien Natur werden sowieso vom Stamm verstoßen, werden gefressen. Entsprechend müssen wir sie auch töten, weil sie nicht integrierbar sind in die Gruppe. Sie werden von den stärksten Hennen verstoßen, getötet oder zumindest eben von der Herde ferngehalten. Und die restlichen 10-15% sind so aggressiv, sowohl beim Aufsteigen als auch das ganze restliche Zeit gegenüber den anderen Hühnern, dass es dass man teilweise, wir ganz am Anfang, als wir noch ein bisschen zu viele Hähne drin hatten, wir genauso kahle Hühner gesehen haben, wie jene Hühner, die jetzt unter schlechtesten Bedingungen gehalten werden, wo ein Federpicken als Verhaltensstörung auffällig ist. Man sieht so, mein Gott, das Huhn ist kahl. Offensichtlich geht's dem Huhn schrecklich. Versus, wir hatten die perfekten Bedingungen, aber einfach zu viele Männchen drin, die durch das reine Aufreiten die Hennen komplett kahl gemacht haben, ihnen die Federn währenddessen rausgepickt haben. Also das sind richtige Arschlöcher. So muss man einfach sagen. Sie sind trotzdem wichtig für das Gruppengefüge in der richtigen Dosis, ja, wenn du so möchtest. Aber eben, es zeigte mir so, okay, auch die Produktion von Eiern, darüber kommen wir endlich hin, auch die Produktion von Eiern führt zwangsweise dazu, dass es Fleisch gibt. Denn du kannst die Hähne, also du kannst sie in Einzelhaft, kannst du sie halten. Das funktioniert bis an ihr Lebensende. Da haben sie aber auch kein naturgemäßes Leben und werden nicht das artgemäße Verhalten ausleben können, was für ihr naturell lebenswert ist, wenn wir das Konzept des lebenswerten Lebens von Menschen auf Tiere übertragen. Und jede andere Art der Haltung führt dazu, dass nicht alle Hähne Teil der Herde werden können. Und in der Natur würden sie von Raubtieren gefangen werden. Wenn wir sie jetzt halten und füttern, ja, kriegen wir sie vielleicht durch Viele davon werden aber einfach getötet von anderen Hennen. Und ja, ich kann die Gockel kastrieren natürlich, dann werden sie super weiblich und sind nicht mehr dominant, fangen dann teilweise auch an, Eier auszubrüten, wenn du sie... ja, sie werden wirklich weiblich. Das ist, sie werden wirklich sie verweiblichen und fangen an, weibliche Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Eierbrüten, zu haben. Und ja, in dieser Herde könntest du sie halten, aber aus Tierschutzgesetzen ist es tatsächlich sogar verboten, das bei Hühnern zu machen. Und selbst wenn es nicht verboten wäre, ist es fraglich, wenn ich es im menschlichen Kontext setze, nur weil ein paar Männer aggressiv sind, schneide ich einfach allen Männern die Hoden ab und dann haben wir ein schönes Zusammenleben. Also es ist ja absurd. Und das heißt, aus meiner Sicht ist es mittlerweile für mich einfach so klar, dass Tod und Leben eine Einheit sind und dass es in der ethischen Bewertung nicht um die Vermeidung des Todes gehen kann, weil unsere Welt nicht so gestrickt ist, sondern wir eben die Art des Todes und die Art des Lebens bestimmen müssen. Und daher würde ich heute immer noch wahrscheinlich Eier und auch Hühnerfleisch entsprechend natürlich auch weiterhin, also wir starteten ja rein mit dem Gedanken, wir ziehen die Bruderhähne auf. Der Gedanke war, wir produzieren Eier und wir halten Bruderhähne und Hennen in einem Stall oder separiert, wie auch immer, aber wir ziehen alle auf, wir töten niemanden. Das wurde auf jeden Fall mir genommen, dass das eine Option wäre mit dem Eintritt der Geschlechtsreife und dann war es so, okay, wir haben jetzt auch Fleisch. Und mit dem Hintergrund, dass ich würde mal sagen, wenn ich jetzt eine Zahl raten müsste anhand der rein subjektiven Fallberichte, die mir Leute schicken, dass etwa 3/4 der Leute durch den Konsum von Eier bereits eine starke Verbesserung haben, ungefähr 1/4 erst durch beim zusätzlichen Verzehr von Fleisch. Wie viel besser es vielleicht den 3/4 gehen würde, wenn sie auch noch Fleisch essen, sei mal dahingestellt, die probieren es nicht, weil es geht ihnen gut genug dadurch und sie wollen eben kein Fleisch essen, fair enough. Aber zumindest ein Teil braucht das Fleisch oder artverwandt. Es kann vielleicht auch sein, dass sie Kahun brauchen, sondern es würde vielleicht auch Fisch bei ihnen genügen oder vielleicht eine ethischere Sache wie eine Muschel, die ja vielleicht keinerlei Schmerzempfinden hat. Aber wir haben zwangsweise Fleisch durch die Hühnerhaltung, durch die Eierhaltung, also durch die Legehennenhaltung und entsprechend haben wir das beides und ich weiß es noch nicht, ob das reicht. Also über lange Sicht quasi ist es für einen Menschen ausreichend, Pflanzen plus Hühner zu essen. Ich wünsche, dass es so wäre, weil das wäre noch am ehesten das, was ich aus meiner subjektiven ethischen Wahrnehmung heraus gutheißen würde. Ich sehe es, und das ist anekdotisch, weil es natürlich keinerlei Forschung gibt, ich sehe aber anekdotisch, dass einige Leute einen riesen Unterschied merken zwischen sie essen Eier und Hühnerfleisch zu sie essen Eier, Hühnerfleisch und rotes Fleisch oder auch sie essen kein Hühnerfleisch und nur rotes Fleisch. Und es ist auch nicht implausibel, weil man so ein Wiederkäuer hat natürlich in seinem Fleisch und in seinen Organen auch vor allem eine ganz andere Nährstoffzusammensetzung als ein klassischer Omnivore. Und ich möchte, dass es nicht so ist, aber es könnte sein, dass es vielleicht auch wichtig wäre. Und beim Thema Milch habe ich auch noch keine starke Meinung. Es gibt ja zuerst interessante Studien zur sogenannten Pentadecansäure. Das ist eine gesättigte Fettsäure, die eventuell für manche Spezies inklusive vielleicht den Menschen eine semi-essentielle Eigenschaft aufweist. Sehr schwierig, das zu bewerten, weil die eine Gruppe, die sich wirklich seit einem Jahrzehnt damit beschäftigt, was schon mal ein ganz guter Hinweis ist, dass eine Gruppe viel publiziert hat, hat dann natürlich den vermeintlich unethischen, aber aus meiner Sicht einzig folgerichtigen Schlussstrich gemacht, nämlich wir glauben anhand von 10 Jahren Forschung, Pentadecansäure ist essentiell, es gibt keine Supplements, wir müssen auch von was leben, wir machen ein Pentadecansäure-Supplement. Und natürlich jede Person, die keine Ahnung von wissenschaftlicher Forschung hat, stürzt sich nur darauf und sagt, oh ja, siehst du, alles, was die sagen, ist falsch, weil die verkaufen ja auch die Supplements. Deswegen das leider niemals einen Einzug in den Mainstream haben wird, weil dieser Strohmann-Argument der Interessenskonflikte leider für die meisten das wegzieht. Aber wenn dem so wäre, wenn die Pentadecansäure oder auch irgendeine andere Fettsäure, die überwiegend in Milchprodukten vorkommt, Pentadecansäure kommt überwiegend in Milchprodukten vor, wenn die für unsere Zelle wichtig wäre oder für manche zumindest wichtig wäre, könnte das ein Hinweis darauf sein, zum Beispiel, dass die letzten 14.000 Jahre vielleicht doch eine gewisse genetische Abhängigkeit von gewissen Milchprodukten gefördert haben, zumindest für gewisse Personen. Klar, große Teile der Welt haben nie Milchprodukte gegessen. Die haben vielleicht auch keine Abhängigkeit, vielleicht hat es keiner, wir wissen es nicht genau. Und daher, ich würde im Moment nicht ausschließen, dass es irgendein tierisches Lebensmittel gibt, das wir definitiv nicht brauchen. Es ist ziemlich sicher so, dass wir gewisse tierische Produkte durch andere kompensieren können. Aber wo du da die Grenze ziehst und vor allem auch die wichtige Frage, wie viel? Leute fragen mich oft, was ist denn die Mindestmenge, die ich essen muss? Beim Ei ist meine Empfehlung einmal, bei ansonsten Pflanzenernährung 2 pro Tag. Woher stammt die Empfehlung? Mindestens 2 pro Tag, gerne auch 3. Die Empfehlung stammt einzig und allein daraus, dass 2 bis 3 Eier pro Tag den Großteil des Cholin- und Arachidonsäure, vermeintlichen Arachidonsäurebedarfs und tatsächlichen Cholinbedarfs decken und es eine adäquate Menge ist, die auch viel Protein reinbringt und insgesamt nährstoffdicht ist und auch die etwas die Lebensmittel mit geringerer therapeutischer Breite, wie zum Beispiel Retinol und andere, nicht überdosiert werden. Daher kommt die Empfehlung. Das ist überhaupt nicht eine komplett fundierte, klare Empfehlung und so kommuniziere sie auch, aber eben weniger soll das nicht sein. Bei allen anderen Lebensmitteln ist es schon deutlich schwieriger und vor allem, wenn du dann unterschiedliche Tierprodukte konsumierst, gibt es für mich eigentlich keine klare Untergrenze und auch keine klare Obergrenze. Die klare Obergrenze ist aus meiner Sicht erst dann erreicht, wenn sie auf zu Lasten anderer wichtiger Elemente deiner Ernährung geht. Zumindest wenn wir über hochwertige Tierprodukte sprechen. Langer Monolog, sorry, aber
super spannend. Allerletzte Frage. Wie entscheide ich, dass ich ein hochwertiges Ei habe?
Also, was bedeutet hochwertiger mal im ersten Kontext? Gell? Es gibt einmal ernährungsphysiologisch und ethisch hochwertig, wenn wir so wollen. Ökologisch müssen wir aus meiner Sicht nicht viel diskutieren, weil Leute vergleichen ja oft die ökologische Bilanz von Lebensmitteln anhand ihres Gewichtes. Dass man sagt, hey, 100 Gramm oder 100 Milliliter Sojamilch oder Pflanzenmilch jeglicher Art verursachen ja viel weniger Treibhausgasemissionen als 100 Milliliter Kuhmilch. Ja, aber 100 Milliliter Kuhmilch liefern auch ein 30-faches an Protein im Vergleich zu Hafermilch, ein Vielfaches an Nährstoffen zu jeder anderen Pflanzenmilch. Und egal, ob du es auf Gewicht oder auf Protein vergleichst, du musst es natürlich auf das gesamte Nährstoffspektrum beziehen. Und wenn man das macht, dann sieht man, Eier sind mit die nachhaltigsten Produkte, die es gibt, wenn man die Klimabilanz mit den Nährstoffen in Verbindung setzt. Daher ist aus meiner Sicht eine ökologische Debatte über Eier total absurd. Aber ethisch natürlich gibt es bessere und schlechtere Hühnerhaltung und ich würde denken, dass es das Ziel sein sollte, die bestmögliche zu halten. Und es gibt gewisse ernährungsphysiologische Unterschiede, die zwingend mit der ethischen Komponente zusammenhängen. Ja, zu vereinfacht. Es gibt gewisse ethische Aspekte, die in den meisten Fällen mit den ernährungsphysiologischen Zusammenhängen. Worauf will ich hinaus? Zum Beispiel, aktuell gibt es ja nur eine Handvoll Hühnerrassen, die 99% unserer Eier legen. Lohmann Brown ist in Österreich und Deutschland eine weit verbreitete Legehybridrasse. Bedeutet, sie wurde auf die Eierlegeleistung gezüchtet und das führt dazu, dass sie fast jeden Tag ein Ei legt. Nicht ganz, aber fast. Hingegen das klassische Urhuhn hat ein paar Dutzend im Jahr gelegt und zwischen diesen beiden Extremen gibt es natürlich alle möglichen Rassehühner. Und wir sehen, dass diese sehr hohe Legeleistung ethisch ein Problem ist, weil das Tier nach so einer Legeperiode, also vom Schlüpfen bis zum Töten, ungefähr so 17 Monaten, 15, 14, 18, irgendwo in der, also unter 2 Jahre, einfach so starke Beschwerden hat, dass viele einfach umkippen, tot sind, Osteoporose entwickeln, Legedarmentzündungen haben. Also da ist der Tod auf jeden Fall das Ethischere im Vergleich zu dem qualvollen Weiterleben. Trotzdem ist es natürlich insgesamt keine sehr ethische Betrachtungsweise, weil es wirklich ein Ausbeuten ist. Weil ich finde, es macht einen Unterschied qualitativ ethisch, ob ein Huhn ein Ei legt, das ich nehme und quasi das Ei der Preis für das rundum uneingeschränkte artgemäße Leben ist und das Huhn auch, die Rassehühner, die wir halten, auch keinen Bruttrieb mehr haben. Also die legen das Ei, gehen raus und denken nicht mehr an das Ei. Wir nehmen das Ei, denn es ist völlig egal. Auf der anderen Seite haben die Lohmann Brown und etc. auch keinen Bruttrieb mehr, aber ihre Eierleistung ist so hoch gezüchtet worden, damit wir so günstig Eier kriegen, dass sie unter dem Fakt des Eierlegens leiden. Und das ist aus meiner Sicht ein riesengroßer Unterschied. Und hier ist die ethische Komponente tatsächlich auch ernährungsphysiologisch relevant, denn, und das finde ich super spannend, weil es ein eigentlich universelles Gesetz im Pflanzen- und im Tierreich ist, je höher der Output, desto geringer die Nährstoffdichte pro Produktionseinheit. Soll heißen, eine Kuh, die 8000 Liter Milch gibt im Jahr, hat eine weniger nährstoffreiche Milch als eine Kuh, die 2000 gibt. Ein Huhn, das die doppelte Legeleistung hat, hat nährstoffärmere Eier wie ein Huhn, was viel weniger legt. Nun kann man mit der Fütterung, mit der Anreicherung einiges kompensieren, aber man wird niemals ein optimal ernährtes, extensiveres Tier toppen können. Also top ernährt, intensiv, wird niemals den gleichen Wert haben wie top ernährt, extensiv. Im Pflanzenreich sehen wir das auch. Warum beschneiden Winzer ihre Weinreben und quasi reduzieren absichtlich den Ertrag? Damit die dann noch da sind, bessere Qualität haben. Apfelbäume, die mehr Äpfel tragen, geben schlechtere Äpfel im Vergleich zu denen, die weniger tragen und so weiter und so weiter. Und daher ist es hier tatsächlich einer der wenigen Aspekte, wo Ethik und Qualität aufeinandertreffen. Aber man muss auch so fair sein, selbst das schlechteste Ei unter den schlechtesten Bedingungen ist ernährungsphysiologisch immer noch 1A. Und dann esse ich halt ein bisschen mehr von dem. Also vor allem, wenn du Geld und Nährwert reinrechnest, dann wird es leider immer das Massentierhaltungsei sein, weil das ist immer noch ein einwandfreies Produkt. Klar, Themen wie Geflügelgrippe etc., Pandemierisiko außen vor gelassen, aber rein ernährungsphysiologisch ist ein 0815-Ei schon ein sehr gutes Lebensmittel. Bisschen Pareto-mäßig 80-20, 80% bringt es mit. Und die muss aber 80% der Mühe, des Aufwandes, des Geldes investieren, um noch die letzten 20% zu optimieren. ist es mir wert aus ethischer Sicht, wenn es nur ernährungsphysiologisch wäre, in meinem Aspekt vielleicht schon, aber jede Frau oder jeder Mann, jede Familie, die finanziell sagen muss, okay, ein Euro auf oder ab ist ein Thema für mich, wird die klügere Wahl treffen, leider. Aus egoistischen Gründen mit der Intensivtierhaltungsvariante. Und das heißt, aber was macht ein hochwertiges Ei aus? Optimalerweise stammt es von einer extensiveren Rasse mit geringerer Legeleistung. Optimalerweise stammt es von einem artgemäßen, optimal ernährten Tier. Und das ist schon ein Punkt, aber den könnte man sehr leicht beheben. Aber aktuell ist es so, dass kein einziges, ich glaube, den Absolutismus kann man bringen, kein einziges klassisches in der Intensivtierhaltung gehaltenes Legehybridhuhn eine artgemäße Ernährung erhält. Warum? Weil spätestens seit BSE eben ihre gesamte Nahrung pflanzlich ist und die Anreicherung nur so weit optimiert wurde, dass die Legeleistung nicht drunter leidet. Und wir sehen beispielsweise, ich war so erstaunt, Wahnsinn, interessieren im Moment ja sehr viel für Hühner, natürlich. Und für das Wohlergehen der Hühner, sehr sogar. Und ich war letztens beim Futtermittelbetrieb und ich bin wirklich ich hoffe, das geht dann zu weit weg, aber es finde ich so eine spannende Erkenntnis für mich gewesen. Ich gehe dann durch den Betrieb und sehe tatsächlich einen Beutel mit Cholinchlorid, also einem Cholin-Supplement. Und ich habe die Frage gestellt in dem Glauben, dass die Person sagen wird, so, keine Ahnung. Ich frage so, hey, gebt ihr Cholin dazu? Und ich so, ja, natürlich, schon seit den 70er Jahren, weil wenn wir zu wenig Cholin ins Futtermittel der Tiere geben, dann ist das schlecht für ihre Lebergesundheit, dann sterben sie früher und legen weniger lang Eier. Und krass, 70er Jahre, 98 wurde es für den Menschen als essentiell eingestuft. Und dann frage ich so, krass, das heißt, ihr gebt es in jedes Futtermittel rein? Nee, wir empfehlen es für jedes Futtermittel, aber pro Ei würde es 0, und da ist jetzt die Kommastellen weiß ich nicht mehr, es war wirklich 0,0001 Cent mehr kosten, wenn wir das Cholinchlorid dazugeben, aber es würde eben die Gesundheit des Händels verbessern. Kein einziger der klassischen Intensivtierhaltungsbetriebe sind diese 0,000 Cent das wert, aber nicht, weil das böse Menschen sind, sondern weil der Konsument und der Handel es sind bereit sind zum Zahlen. Und natürlich ist der Cholingehalt des Eis am Ende des Tages auch davon abhängig, wie viel Cholin im Futter ist. Und das heißt, aus meiner Sicht, der klügste Weg wäre, und das ist seit kurzem erlaubt, und wir sind in Österreich der erste Testbetrieb, der das macht, wir füttern Insekten. Und das ist wahnsinnig teuer, heißt 3 Cent mehr pro Ei, was für jeden klassischen Hühnerhalter verrückt ist. Für uns natürlich in Ordnung ist, weil wir natürlich ganz andere Preisstrukturen haben. Aber durch die Fütterung der Insekten plus die insgesamte Nährstoffoptimierung mit zugesetzten Aminosäuren, zugesetzten Vitaminen, schaffen wir eine Ernährungssituation, die es bis dato nicht gibt. Und die natürlich, wir müssen jetzt mal gucken, die Eier müssen ja nicht nur mit konventionellen Eiern verglichen werden, sondern auch mit den eigenen Eiern, mit und ohne Anreicherung, weil es ja auch Rassehühner sind. Aber wir sind da gerade dabei, mehr darüber zu lernen, und es deutet alles darauf hin, dass auch diese bessere Ernährung ebenfalls die Eiqualität verbessert. Man sieht auf den ersten Blick, die Schalenqualität ist verbessert, die Dotterqualität ist verbessert, also rein optisch, kulinarisch merkt man schnell Unterschiede, ernährungsphysiologisch aller Wahrscheinlichkeit nach auch. Das sind eigentlich so die zwei ethischen Aspekte, die mit der ernährungsphysiologischen Komponente zusammenhängen. Alles andere liegt glücklicherweise in der Natur des Eis, dass es einfach ein wahnsinnig nährstoffreiches Lebensmittel ist und natürlich dem Huhn auch viel kostet, es zu produzieren. Das Huhn, auch beim Mensch, oft wird in Serien lustigerweise so das Kind als Parasit bezeichnet, aber ehrlicherweise ist es genau das. Wir lieben diesen Parasit und wir wollen das beste Leben für ihn, aber er beraubt die Mutter an vielen Nährstoffen. Wenn die Frau nicht gut aufpasst, wird im Zweifelsfall der Körper dem Kind die Nährstoffe geben und der Mutter entziehen. Und auch beim Ei ist es so, dass wirklich wir müssen das Huhn sehr gut versorgen, um mit einer Ansatzweise, weil, wie gesagt, so, es gibt dieses Urhuhn mit ein paar Dutzend und es gibt das verrückte Legehuhn. Wir sind so irgendwo in der Mitte mit unseren Rassehühnern. Das ist auch schon eine fordernde Legeleistung. Wenn man die Hühner gut ernährt, wenn die gut gehalten werden, ohne negative Konsequenzen, aber man muss das schon auch verstehen und muss das entsprechend wertschätzen, und wir belohnen eben diese Legeleistung der Hühner mit der optimalen Fütterung und Haltung etc. Und ansonsten, also ich hätte vielleicht gedacht, dass die Frage, ob das Ei befruchtet ist oder nicht, vielleicht einen großen Unterschied macht im Nährstoffgehalt, ist es scheint aber nicht der Fall zu sein. Es scheint die Rasse selbst auch keinen großen Unterschied zu machen. Klar, auf die Eierfarbe, also auf die Schalenfarbe hat es einen Unterschied, auf die Größe, aber die Nährstoffdichte scheint von der Rasse per se nicht so stark beeinflusst zu sein, sondern nur von der Legeleistung. Und klar, ich meine, wir sehen zum Beispiel die Fütterung, du kannst den Hühnern mehr Leinsamen geben, die sind im Gegensatz zu Menschen gute DHA-Konvertierer, und plötzlich hast du relativ viel DHA im Ei drin und du brauchst keinen Fisch mehr essen, kannst Eier essen und so weiter. Also du kannst da viel machen, aber am Ende des Tages, das wird, glaube ich, sehr weit gehen.
Würdest du sagen, Bio-Siegel, andere Gütesiegel machen einen Unterschied?
Ich möchte nicht einen falschen Eindruck erwecken, dass ich jetzt irgendwie Bio lächerlich finde oder die Biolandwirtschaft verurteile, weil das ist es überhaupt nicht. Zum einen mal macht Bio ja das heute, was wir einen Großteil der Geschichte eh immer gemacht haben, weil es grundsätzlich einmal eine Art der Landwirtschaft ist, die total sinnvoll ist. Die Biolandwirtschaft hat aber aus meiner Sicht das große Problem, dass sie unnötige Einschränkungen mitgibt, die dazu führen, dass die Bioprodukte oft schlechter sind. Sie haben zwar vielleicht weniger Spritzmittel, wobei die Biolandwirtschaft ja viele natürliche Spritzmittel zulässt, die jetzt nicht weniger toxisch sind, nur weil sie natürlich sind. Du hast teilweise höhere Schwermetallbelastungen in den Bioprodukten drin. Du hast teilweise aber auch höhere Belastungen konventionell. Also ich würde sagen, was so die Belastung angeht, nimmt sich das nicht viel. Da möchte ich einfach, ich wohne jetzt hier in Liechtenstein, ich schaue da raus, ich sehe die Landwirte, wie die hier arbeiten. Und die wenigsten davon arbeiten biologisch, weil es für sie keinen Sinn macht, so viel mehr für eine Zertifizierung zu bezahlen, für Dinge, die sie eh machen. Das heißt, ich bin der Meinung, man sollte hochwertige Lebensmittel nehmen, deren Produktion so gut ist, dass es jedes Siegel übererfüllt und aber den Preis des Siegels nicht haben muss. Weil zum Beispiel wir haben kein Bio aus dem einen Grund, dass wir zum Beispiel keine Insekten füttern dürften zum aktuellen Zeitpunkt. Wir dürften gewisse Nährstoffe dazusetzen etc. Wir übererfüllen aber alle anderen Daten. Also wir haben die Besatzdichte ist viel geringer, der Auslauf ist viel größer. Also wir sind so viel besser, als es die Bio-Richtlinie fordert. Daher wäre es aus meiner Sicht ein Downgrade zu sagen, hey, schau, wir sind Bio oder wir haben dieses und jenes Gütesiegel, weil wir diese alles sehr stark überfüllen. Das heißt, aus meiner Sicht sind die Gütesiegel, Die garantieren manchmal einen gewissen Mindeststandard, wobei, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Bio-Lebensmittel sind in den Top 5 der meistgefälschten Lebensmittel. Und es kursieren so viele Bio-Lebensmittel, die einfach 0815 Lebensmittel mit Bio-Sticker sind, wo wer anders dich ins Fäustchen lacht, sagt, du Trottel, zahlst das Dreifache dafür, obwohl du genau die gleiche Paprika hast. Das aber bitte vorweggenommen, ist jetzt überhaupt keine Kritik an der Bio-Bewegung per se, dass jetzt sagen würde, haha, ist jetzt alle doof, sondern wie wär's erneut? So, die vegane Bewegung hat sehr viel Schlaues mitgebracht, von dem die allgemeine Bevölkerung so viel lernen kann. Sie ist nur an manchen Ecken vielleicht zu weit gegangen und man muss vielleicht zwei Schritte zurück machen. Und so sehe ich es auch bei der Biolandwirtschaft. Das Ganze ist ein super Konstrukt, es ist aus den richtigen Intentionen aus meiner Sicht heraus entstanden, aber es ist dann irgendwie diesem Natürlichkeitsfehlschluss auferlegen und hat nicht mehr das Ziel, das beste Endprodukt zu haben, sondern das natürlichste Endprodukt zu haben. Und das ist aus meiner Sicht in vielen Fällen nicht zielführend. Aber eben, also in Bezug aufs Ei, ich würde immer kleinbäuerliche Strukturen, regionale Landwirtschaft weit über allem anderen setzen. Es ist absurd für mich, Kürbiskerne in Bio sehe jedes Mal aus China zu sehen, wenn es die zumindest in den meisten Ländern hier bei uns vor der Tür gibt, aus einem viel besseren Anbau, das die regionale Wirtschaft fördert und den regionalen Anbau und so weiter und so fort. Daher keine Siegel, sondern mehr Beschäftigung mit Ernährung, sodass man bessere von schlechteren Produkten unterscheiden kann.
Nico, perfektes Schlusswort. Ich danke dir tausendfach für deine Zeit. Wir haben jetzt fast die 2 Stunden geknackt. Das ist der längste Podcast ever, aber es war so unfassbar spannend. Ich habe wirklich mega viel gelernt. Wo kann man noch mehr über dich und deine ganze Tätigkeit erfahren?
Ja, sehr gerne. Also zum einen mal vielen Dank für die Einladung. Ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, Gespräche mit zu führen, weil sie halt sehr, sehr monoton auf meiner Seite sind. Ich hoffe, dass ich dir nicht zu wenig Raum gegeben habe. Ein bisschen zu wenig, definitiv, aber ich hoffe nicht viel zu wenig. Ich mache Social Media, das heißt, ich denke rein vom Wissenscharakter her ist mein YouTube-Kanal, glaube ich, für die meisten am interessantesten, weil da haben wir weit über 100 Videos zu unterschiedlichen Nährstoffen, zu unterschiedlichen Ernährungsthemen. Der heißt so wie ich, Nico Rittenau, kann man sehr einfach finden. Und dann mache ich auch noch Instagram, was bis dato eigentlich, muss man fairerweise sagen, meistens ähnliche Themen waren, nur ein bisschen komprimierter zusammengefasst, was für manche vielleicht auch cooler ist, weil ich mache meistens eben aus einem 10, 12, 15 Minuten Video auf YouTube irgendwie ein 1, 2, 3 Minuten Video auf Instagram. Natürlich dann aber in einer entsprechend etwas geringeren Tiefe, aber die Kernbotschaften sind alle drin. Ansonsten, klar, es gibt 5 Bücher von mir, die, wie gesagt, auch nicht per se falsche Informationen enthalten, aber aufgrund ihres Alters und auch meiner damaligen Kenntnisstände, weil, wie gesagt, die war 2016, als ich geschrieben habe. Das heißt, ich bin ganz ehrlich, ich empfehle meine Bücher einfach niemandem im Moment. Weil Kochbücher haben coole Rezepte, aber ich empfehle auch keine rein vegane Ernährung. Zum Leidwesen meiner Verlage. Das ist auch das nächste Ding, was so Leute sagen, ja, Nico will das nur wegen Geld machen. Ich verkaufe seitdem wirklich fast keine Bücher mehr und ich empfehle sogar auch keine Bücher mehr von mir zu kaufen. Und es wird darauf hinauslaufen, dass die jetzt dann irgendwann mal vom Markt genommen werden, weil der Verlag sagt, okay, die Lagerkosten sind höher als der Umsatz. Und ich freue mich darauf, wenn es soweit ist. Werde natürlich Nachfolgebücher machen, die aktualisiert sind. Aber ich würde wirklich, wenn man es kaufen möchte, Vegan-Klischee zum Beispiel, ist sicherlich ein sehr lesenswertes Buch, wenn man es schaffen könnte, sich die Informationen durchzulesen und die Rückschlüsse mit meinen aktuellen Rückschlüssen abzugleichen. Weil das 40-seitige B12-Kapitel ist super. Ich habe noch niemals so eine tiefgehende Beschäftigung mit einem Nährstoff gesehen. Auch alle anderen Nährstoffkapitel sind super, aber es fehlt eben halt einiges an anderen Nährstoffen. Das heißt, wenn man das schafft zu differenzieren, dann natürlich ist es lesenswert. Aber nevertheless, es wird zukünftig sicherlich wieder neue Bücher geben. Das wird noch ein bisschen dauern. Bis dahin ist Social Media, glaube ich, eine gute Anlaufstelle. Ich war früher ja wirklich jedes Wochenende auf Tour, habe Vorträge gehalten, habe das mittlerweile sehr stark reduziert, werde aber dieses Jahr zumindest ein paar halten. Ich bin aller Wahrscheinlichkeit nach beim Greater Day in Köln, habe da einen Vortrag und bin wahrscheinlich bei den Lunar Days in Berlin im Oktober. Greater ist, glaube ich, im Juni. Also wenn jemand Interesse hätte, da vorbeizukommen, vielleicht gibt es auch noch ein, zwei weitere. Aber ich denke, alles, was ich zu sagen habe, kann man auch von zu Hause aus konsumieren, vom Laptop aus. Weil ich mache zu allem, was mich begeistert und interessiert, Videos. Es dauert natürlich lang. Ich glaube, so Podcasts sind auch eine spannende Sache. Wir haben auch einen eigenen Podcast, der vielleicht noch interessant ist. Da haben wir zwei Staffeln mit insgesamt 60 Folgen zu unterschiedlichsten Themen, die natürlich auch viel mehr Raum geben. Und ich denke, es sind vor allem so Podcasts wie jetzt mit dir. Es gab vor kurzem einen Podcast mit Patrick Reiser, der thematisch noch ein bisschen anders gelagert war, der, glaube ich, sehr empfehlenswert ist. Ich werde auch in meiner Community den Podcast mit dir sehr ans Herz legen, weil das sind die Themen, wo ich halt sehr aktuelle Sachen ansprechen kann und auch so ein bisschen zwischen Themen hin und her hüpfen kann, weil es nicht so monothematisch ist. Deswegen glaube ich, dass so Podcast-Sachen auch noch interessant sind, aber darüber hinaus. Also man muss keinen Cent ausgeben, um meine Inhalte zu konsumieren. Die gibt's alle auf Social Media gratis.
Nico, tausend Dank. Ich muss sagen, du bist echt ein beeindruckender Mensch, wie du diese Reflektiertheit, in welcher Konsequenz, die du umsetzt, dass du im Prinzip wirklich deine alten Inhalte sagst, nee, das war in Teilen gut, aber nicht mehr gut genug. Also wirklich absolut beeindruckend, habe ich selten erlebt. Und insofern schätze ich auch die Qualität dieses Podcasts ein. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit.
Danke für deine Einladung, mein Lieber. Bis bald.